Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Hören Sie heute den zweiten Teil eines Gesprächs über die Lage der katholischen Kirche, über die Lage der Christen in Bosnien-Herzegowina. Gäste von Berthold Pelster waren Bischof Franjo Komarica aus der Diözese Banja Luka, der zuständige Bischof, und der Journalist Winfried Geburek.
Ja, wir wollen heute nochmal ganz besonders auch das Schicksal der Katholiken beleuchten, die unter dem Bosnienkrieg ganz besonders gelitten haben. In diesem Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 kam es zu massiven Vertreibungen. Fachleute sprechen auch von sogenannten ethnischen Säuberungen. Herr Bischof Komarica, was ist damals passiert?
Vor dem Krieg gab es in Bosnien 825.000 Katholiken. Heute, 22 Jahre nach dem Krieg, sind kaum 400.000. Also die Katholiken, nicht nur Katholiken, auch die anderen wurden vertrieben, aber die Katholiken konnten nicht zurückkehren. Bei mir, bei Luka, gab es keinen Krieg, weil wir, die Katholiken, wollten nicht kämpfen, weil wir im Priester immer wieder betont haben, wir wollen keine Waffen, wir wollen nicht bedrohen unsere Nachbarn. Wir wollen hier den Frieden bewahren. Mit meinen Nachbarn, mit dem orthodoxen Bischof, mit Mufti, haben wir gemeinsam die Briefe, also auch die Politiker an die Gläubigen geschickt. Und trotzdem wurden unsere Kirchen zerstört, meine Priester, 8 meiner Priester wurden ermordet, obwohl sie Frieden und Versöhnung gepredigt haben. Und die Leute wollten weggehen. Der General, ein General kam zu mir, der Bischof von Generalstab, und hat mir gesagt, Bischof, Sie müssen weggehen. Es ist uns angeordnet, dass Sie weggehen. Wir werden das auf die Kapellarenweise machen müssen. Wir können nicht Pogrom mehr machen. Pogrom waren nur in den ersten Monaten des Krieges. Ich habe gefragt, warum müssen wir weggehen? Warum müssen die Katholiken? Was sind Sie schuldig? Sie sind nicht schuldig, Bischof, aber Sie müssen weggehen. Also das eigentlich, jemand hat das geplant, Ausrottung der Katholiken. Und jetzt sehe ich, dass das wirklich sehr gut geplant wurde, weil wir nicht zurückkehren konnten. Weil Dayton-Vertrag, auch im Annex 7, sieht vor, dass alle, die vertrieben sind, zurückkehren dürfen. Und die viele Serben sind zurückgekehrt, nicht alle. Auch die viele Bosniaken, aber die Katholiken nicht. Die hatten keine genügende Hilfe bekommen, weder politische noch rechtliche noch materielle, dass die zurückkehren und dort verbleiben können. Und das ist der Faktum, dass heute eigentlich wir vor der Ausrottung, totalen Ausrottung in einem Land Europas stehen. Das ist Faktum.
Ich glaube, wir müssen auch deutlich dazu stellen, dass das auch ein Angriff gegenüber dem Vatikan ist. Etwas, was im Ersten Weltkrieg schon eine Rolle gespielt hat. Der Vorwurf, der immer wieder hochkommt, dass die katholische Kirche Einfluss hat und den Machtbereich erweitern möchte. Das will man verhindern. Das nimmt man mindestens als Argument. Und sowohl von russischer Seite, aber auch von europäischen Staaten wie zum Beispiel Frankreich. Es geht also nicht um die Katholiken dort vor Ort, sondern es geht übergeordnet die katholische Kirche um den Papst, den man klein machen möchte, um es ganz, ganz vorsichtig auszudrücken.
Kann man dann sagen, dass es hier um antikirchliche Kräfte geht,
ja,
die
aber
weltweit
ganz deutlich,
wirken?
Sicher, aber ganz
sicher,
deutlich.
Sicher.
Sowohl in der Politik wie auch, und das tut mir immer weh, so sagen zu müssen, auch der serbisch-orthodoxen Kirche, dass Christen untereinander so agieren. Und es muss einfach klar sein, dass die serbisch-orthodoxe Kirche staatsentscheidend ist, Politik macht. Es sind ja nur wenige Menschen überhaupt in der Kirche wirklich zugehörig durch Taufe. Die allermeisten sehen das als ihren serbischen Status an. Aber das ist völlig richtig, wie Sie gefragt haben. Es geht wirklich eine Politik um, die antichristlich ist.
Antikatholisch.
Ja, antikatholisch.
Welche Rolle spielt da überhaupt die Religion? Die Serben hatten ja, oder einige Serben, die Machthaber damals, die Politiker hatten das Ziel, ein großserbisches Reich zu errichten. Die Serben gehören dem orthodoxen Glauben an, ganz überwiegend, sofern sie getauft sind. Die Kroaten, die vertrieben worden sind, sind Katholiken. Welche Rolle spielte die Religion? Kann man sagen, dass es auch ein Religionskrieg war, oder ist Religion nur instrumentalisiert worden, Herr Bischof Komarica?
Ja, instrumentalisiert wurde. Nicht also von alle, jede Kirche oder jede Glaubensgemeinschaft auf gleiche Weise. Aber leider Gottes wurde auf die brutalste Weise instrumentalisiert von denjenigen, die mit der Religion eigentlich nichts zu tun gehabt hatten. Ich hatte versucht, mich dagegen zu wehren, und die Bischöfe in Bosnien-Herzegowina durch unsere gemeinsamen Appelle an die Gläubigen, an die Weltöffentlichkeit, an die Politiker, wir haben versucht, wirklich unsere Farbe zu bekennen, und das kann man auch nachprüfen. Unsere Appelle sind zugänglich. Also jeder kann darüber meinetwegen die Dissertation schreiben. Und wie haben sich die bestimmten Vertreter der jeweiligen Glaubensgemeinschaften verhalten im Krieg? Wir hatten versucht, immer wieder, ich hatte viele, viele, viele Kontakte mit meinen Nachbarn gehabt, mit dem orthodoxen Bischof, mit Mufti in Banja Luka. Ich weiß nicht, wie viele Male kamen die deutschen Bischöfe während des Zweiten Weltkrieges mit den französischen Bischöfen, katholischen oder polnischen. Ich war mit meinem, geschweige mit vielleicht nicht katholischen Bischöfen. Also, was mir der Papst gesagt hatte, der Heilige Johannes Paul II., ich weiß sehr gut, wie schwierig es ist, in einen Versöhnungsprozess einzusteigen. Wir hatten 20 Jahre dafür gebraucht nach dem Zweiten Weltkrieg. Wofür wir 20 Jahre gebraucht hatten, sie hatten nicht einmal 20 Tage gebraucht. Bischof, sie arbeiten während des Krieges bereits auf Versöhnung und Verzeihung. Sie machen eine sehr wertvolle Arbeit, nicht nur für das Land, sondern für die ganze Kirche. Ich segne Sie, Ihre Priester, Ihre Gläubigen, machen Sie das weiter. Und das haben wir auch getan. Und das wollen wir auch tun. Wir wollen dort wirklich gezielt Versöhnung beziehungsweise also Genesung der Verhältnisse unter den Völkern also zu bewerkstelligen. Aber in erster Linie müssen wir dort bleiben können. Und das ist uns also nicht möglich gemacht worden. Von der Seite derjenigen, die dann die Pflicht dafür gehabt hatten, der hohe Repräsentant oder die internationalen Vertreter, weil wir ein Semiprotektorat sind, mit uns verwalten die Fremden.
Herr Bischof Komarica, wo leben denn diese vertriebenen Katholiken heute?
Ein Teil in Kroatien, aber viele sind auch hier in Deutschland, in anderen europäischen Staaten, in Schweden, manche auch in Übersee, in Kanada, in Amerika. Aber natürlich werden sehr viele nicht mehr zurückkehren, weil viele, die zurückkehren wollten, gleich nach dem Krieg sind gestorben. Denen ist das Herz geplatzt oder der Gehirnschlag. Das sind meine Schulkollegen gewesen, meine Nachbarn. Die konnten nicht aushalten. Jahrelang wurden die gehindert zurückzukehren. Und zwar gewaltsam von der Seite der Politiker. Und wo ist der Rechtsstaat? Sind da die Prinzipien, die europäischen Prinzipien? Weil dort die Europäer sitzen in Sarajevo. Die entscheiden darüber.
Nun gibt es aber doch einen Friedensvertrag. Der Bosnienkrieg ist ja beendet worden mit dem sogenannten Vertrag von Dayton. Dayton, das ist ein Ort in den USA. Ja. Dort ist der Vertragsabschluss erfolgt. Herr Geburek, müsste es auf dieser Grundlage dieses Vertrages denn nicht jetzt zu, hätte es nicht zu besseren Verhältnissen kommen müssen?
Ich glaube, dass dieser Vertrag gar nicht so zustande kommen durfte, wie er vorliegt. Und dass man ihn auch gar nicht ernst gemeint hat in diesem Sinne, zeigt vielleicht die Tatsache, dass der Originalvertrag nicht mehr existent ist. Niemand weiß, wo er geblieben ist. Es gibt ganz schlechte Kopien davon, aber der Original ist weg. Also das nur mal so als Bild dazugestellt, wie ernst nimmt man den Vertrag. Ich glaube, dass dieser Vertrag ganz schlimm ist für die Befriedung des Landes. Erstens muss man feststellen, dass die den Krieg wollten, die Auseinandersetzung, die ethnische Säuberung, die Ausrottung der Christen, dass die das Land bekommen haben von den Menschen, die vertrieben worden sind. Sie ziehen in die Häuser hinein, sie haben das Sagen, sie bestimmen die Zukunft. Das kann nicht Inhalt eines Friedensvertrages sein. Da gibt es eigentlich genau das, was der Bischof vorher geführt hat, Kontraproduktives. Ich kann auch einfach nicht sagen, es ist ein Friedensvertrag. Es ist ein Vertrag, mit dem die Waffen geruht haben. Ja. Aber jederzeit sind sie eben da, die Waffen. Und es kann wieder anfangen, weil die Interessen einseitig verteilt worden sind. Das andere konkret zu den Vertriebenen gerade in dem Vertrag, da steht durchaus drin, dass alle das Recht haben, zurückzukommen. Aber da steht auch drin, dass alles dafür getan werden muss von staatlichen Stellen, von allen Beteiligten, die den Vertrag unterschrieben haben, um die Rückkehr möglich zu machen. Das heißt, die Infrastruktur und, Wiederaufbau der Häuser. Das geschieht, wenn einseitig. Für die, die den Krieg begonnen haben. Also für Serben ist sehr viel Geld ganz konkret angekommen. Aber wo bleibt das Geld für die Kroaten? Da kommt gar nichts an. Und auch bei den Nachfragen bei der Politik ist Ausweichen. Man möchte sich nicht innerpolitisch einmischen. Was ist das für ein Argument, um einen Vertrag, den man gemeinsam unterzeichnet hat, auch umzusetzen? Also da ist nicht nur Fragwürdiges drin, sondern da kann ich nicht die Ernsthaftigkeit des Friedenswunsches wirklich erkennen. Sondern es genau gelesen, gibt dieser Vertrag wieder, dass es um den weiteren Einfluss in diesem Land geht und nicht um ein Interesse etwa, dass Christen dort bleiben. Die müssen weg.
Herr Bischof Komaritza, dieser Vertrag von Dayton scheint festzuschreiben, dass Bosnien-Herzegowina heute aus zwei sogenannten Entitäten besteht, also aus zwei Teilen besteht. Manche Kritiker sagen, damit werden die ethnischen Vertreibungen sozusagen festgeschrieben, möglicherweise für alle Zeiten. Wie bewerten Sie diesen Vertrag?
Das ist, wenn man in Konkretisation des Vertrages jetzt, also in all diesen Nachkriegsjahren schaut, dann sieht man, dass eigentlich die Internationalen, die dort das Hauptwort zu sagen haben, dass sie die Verbrechen belohnen und die Opfer des Krieges bestrafen. Im Namen welcher europäischen Prinzipien also soll das geschehen oder geschieht das? Und das ist Nonsens. Dagegen wehren wir uns Bischöfe in unzähligen unseren Appellen, nicht nur Justitia et Pax von Bosnien-Herzegowina und gemeinsam auch mit also von Kroatien und Slowenien haben wir auch jetzt vor ein paar Monaten wieder gewarnt über Weltöffentlichkeit, dass das Nonsens ist, dass eine Gärungszone ist, wo jeden Tag eigentlich ein neuer Krieg also entstehen kann. Also aufgrund der Wahrheit und Gerechtigkeit kann man Versöhnung und Verzeihung auch weiter vorantreiben. Wir versuchen dort wirklich gezielt, also die möglichst objektive Wahrheit also auch ins Licht zu bringen, also ins Licht der Öffentlichkeit, dass die gutwilligen Menschen wie aus unsere Zuschauer hier, die sagen, Moment mal, was kann ich da bewirken, also bei unseren Politikern, was kann ich da bewirken bei manchen wohlwollenden Menschen, dass wir auch materiell helfen, gerade den Rückkehrwilligen, dass wir dort denen ermöglichen, also ein verbleibendes Rückkehren, dass die Straßen ausgebaut werden, dass Strom dorthin gebracht wird, dass das Ambulanz, dass das Haus gebaut wird. Ich hatte versucht, also mit meinen Mitarbeitern, mit der Hilfe unserer Partner in Ausland, auch die Häuser zu den Leuten zu bauen. 2450 Häuser haben wir gebaut. Nicht nur der Katholiken, sondern vielen auch Serben, Muslimen. Wir wollen den notleidenden Menschen helfen, nicht nur nicht, also, aber zuerst, das ist die Aufgabe der Gemeindeleiter, der Stadtleiter, der Entitätsleiter, also politischen Leiter, nicht nur des Bischofs. Kein Bischof in Europa, ich kann schwören, muss das machen, was ich dort machen muss. Aber das ist die konkrete Leistung der katholischen Kirche. Wir haben dort die Schulen eröffnet, also die gemeinsamen Schulen, welche unsere katholischen Schulzentren, wo auch viele Kinder, die nicht katholischen sind, die serbischen Kinder, die muslimischen Kinder auch die Schulen besuchen. Dadurch wollen wir auch verhelfen, wieder Anschaffung des gemeinsamen Vertrauens und eine gezielte Ausrichtung des Landes zu den europäischen Errungenschaften. Und deswegen sind wir dankbar den Menschen, so wie Sie, dass Sie uns verstehen und dass Sie uns auch Interessen zeigen, wo können wir auch mithelfen, diesen edlen Absichten, was dort die katholische Kirche tut.
Ja, vielleicht noch den Satz dazu. Ich glaube, dass die katholische Kirche, wenn sie eine Weltkirche ist, und das ist sie ja, hier sehr herausgefordert ist, Position zu beziehen.
Frau. Was könnte denn die katholische Kirche, die Weltkirche, ganz konkret tun, um die Lage der vertriebenen Kroaten, katholischen Kroaten, zu einer Lösung zu führen?
Sie tut ja einiges, indem sie, was der Bischof schon sagte, durch Hilfswerke auch Unterstützung leistet. Aber es zeigt sich, dass das den Prozess und die Sicherung der Rückkehr oder der Verbesserung des Klimas im Land überhaupt für die Menschen nicht verändert, sondern ich glaube, dass die katholische Kirche, zum Beispiel Bischofskonferenz in Deutschland, auch politisch konkreter vorstellig werden muss. Sie muss, ich darf das so sagen, auch mal den Politiker an den Schlips fassen und sagen, jetzt gehst du nicht weg, sondern jetzt sprechen wir darüber, wie die Missstände sind und wo ihr als Politiker in eurer Verantwortung, die europäischen Politiker in ihrer Verantwortung etwas tun müssen. Ganz, ganz konkret. Ich glaube, dass die katholische Kirche zu still ist. Wir haben eher eine Empörung, wenn die Ampel am Auto zu rot ist und wir nicht weiterfahren können oder die Bahn zu spät kommt. Aber wo bleibt die Empörung, eine laute öffentliche Empörung der Kirche, der Weltkirche gegenüber dieser Situation, die 22 Jahre Bestand hat? Das, glaube ich, ist wichtig. Das ist etwas ganz Wesentliches. Und wenn ich von der Idee höre, einen Weltkirchentag zu veranstalten, möglichst erstmal einen europäischen Kirchentag, das wäre eine prima Idee, zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina zu veranstalten, um zu sagen, wir sind da und wir stehen hinter euch und nicht nur hinter den Katholiken, sondern hinter den Menschen, unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit. Das wäre in dem Land ein wichtiges Signal, aber auch in die Welt hinein, dass man das wahrnimmt. Und das ist das, was Kirche in ihrer Botschaft auch gegenüber Politik und Macht entgegensetzen kann.
Aus unseren Vorgesprächen weiß ich, dass Sie auch selber immer wieder an Politiker appellieren. Sie stellen das Buch vor in unterschiedlichen Kreisen auf nationaler und internationaler Ebene. Meines Wissens sind Sie auch in Brüssel gewesen. Was können solche Veranstaltungen bewirken?
Der stete Tropfen hüllt den Stein. Und dass das so schwierig ist, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist ein Weg, der gegangen werden muss. Immer mehr in die Breite, immer mehr informieren, um zu sagen, ich rechne mit dir. In die Verantwortung nehmen. Jedem, dem ich davon erzähle, sage ich auch, das Wissen, was ich dir jetzt mitteile, dafür bist du verantwortlich. Entweder du tust was oder du tust nichts. Aber es ist wichtig und wichtiger denn je, weil ich immer wieder feststelle, dass auch die, die eigentlich mit der Materie vertraut sind und dann auch verantwortlich sind, nichts davon wissen, wenig Möglichkeiten auch haben, die Hintergründe so aufzuarbeiten. Nicht jeder kann so wie ich immer hinfahren und sich erkundigen. Dafür ist das Spektrum zu breit. Aber egal in welchen Bereichen, das muss so weitergehen, die Information. Wir müssen auch ein Netzwerk der Information eben haben, wie man so sagt, um aus diesem Wissen heraus auch entgegen den Zuständen dort handeln zu können und überhaupt Mitstreiter zu gewinnen.
Ich entnehme Ihren Ausführungen, dass die Situation sehr kompliziert ist. Die Probleme sind sehr bedrückend, gerade auch für die Kroaten, die nicht heimkehren können in ihre Heimat. Viele andere sind aber noch in ihrer Diözese, Herr Bischof Komarica. Wie geht es denn den Katholiken in ihrer Diözese heute ganz konkret? Sind zum Beispiel die zerstörten Kirchen, die im Bosnienkrieg zerstört worden sind, inzwischen wieder aufgebaut?
In meiner Diözese wurden 95% meiner Kirchen und Pfarrhäuser bzw. Klöster total zerstört oder schwer beschädigt. Bis jetzt ist mir gelungen, einen Großteil langsam zu erneuern, weil ich zuerst die Häuser den Leuten gebaut habe. Nicht nur Katholiken, sondern wie gesagt, viele Nicht-Katholiken. Die Kirchen mussten warten. Wir hatten ein Provisorium gemacht zuerst für diejenigen, die dort geblieben sind. Das sind jetzt also praktisch Reliquiarum, wie man das sagt. Also die Reste der Resten der Katholischen. Also weil ich jetzt kaum 5% in zwei Teile, in zwei Drittel meiner Diözese, welche in Entität Republika Srpska sich befinden, sind jetzt kaum 5% von der Zahl meiner Gläubigen vor dem Krieg. Aufgrund, wie gesagt, dieser ethnischen Säuberung und des Stopps also zurückzukehren, weil man ihnen weder politisch noch rechtlich noch materiell helfen wollte, dass die zurückkehren. Momentan habe ich jetzt über 7000 Ansuchen der Rückkehrwilligen, dass ich denen die Häuser baue. Die gehören zu keinem Bürgermeister, die gehören zu keinem Minister, zu keiner Regierung, zu niemandem, nur zu dem Bischof. Und ich dann klopfe ich an hier in Deutschland bei Kirche in Not, in Rovabis oder in Amerika. Und irgendwo können sie uns helfen. Also, und der Krieg ist schon längst vorbei. Wir haben jetzt die anderen Nöte anderswo auf der Welt. Das ist selbstverständlich. Aber es ist schade wirklich, dass dort wir auch nicht einen Rechtsstaat errichten wollen und dass das Land leer bleibt. Das Land wird saugen jetzt eine neue Bevölkerung aus Asien, aus Afrika. Und das wird gefährlich für ganz Europa sein. Und das muss man auch hier klar sagen, dass die Menschen hier wissen, dass nicht irgendwo weit weg ist. Das ist in unserem Haus. Ich habe auch in Brüssel fragen müssen. Ich muss wirklich Sie fragen hier, neben aller Empathien zu diesen Flüchtlingen von Nahosten und Afrika, frage ich mich, was haben Sie hier zu suchen bei Ihnen? Ich habe das Recht zu bezweifeln, dass Sie hier in Brüssel, in Europa, die Afrikaner, Asiaten mehr lieben als uns in Bosnien-Herzegowina. Wenn Sie uns im Stich gelassen haben, wenn Sie uns so misshandelt haben die ganze Zeit, dass Sie die anderen mehr lieben, das klingt zynisch, das weiß ich sehr gut, aber das ist die Wahrheit.
Also aus Ihrer Sicht große Ungerechtigkeiten, die hier passieren gegenüber den katholischen Flüchtlingen, die aus Bosnien-Herzegowina vertrieben worden sind. Nun lautet der Titel Ihres Buches, Herr Gyurek, Liebe macht erfinderisch. Klingt da etwas wie Hoffnung an, dass man trotz der immensen Probleme doch noch etwas bewirken kann?
Sonst hätte ich das Buch auch so überhaupt nicht schreiben wollen. Ich verschweige auch nicht, dass ich nicht nur Journalist bin, sondern dass ich auch katholisch bin. Also ich habe einen Glauben. Und der Glaube soll da auch zum Tragen kommen. Ja, die Hoffnung habe ich. Und auch das, was jetzt als Frage, das letzte als Frage gestellt wurde, was passiert mit den Katholiken jetzt? Wie leben sie dort? Möchte ich dann so weiterführen und ja, eigentlich theologisch fragen. Die Frage steht an, was hat Gott eigentlich vor mit den Kroaten in Bosnien-Herzegowina? Dass sie so misshandelt wurden, dass sie nicht zurückkommen dürfen, dass sie Trümmer vorfinden, dass sie vereinzelt leben, in Armut leben, kämpfen, überleben zu können mit ganz wenig Hab und Gut. Aber die Hoffnung gibt es. Die Hoffnung gibt es dadurch, auch durch das Buch, mit wie vielen kommt man ins Gespräch, die nicht nur über eine Spende etwas tun wollen, sondern die sagen, ich sage das weiter, ich spreche mit dem. Ich versuche an meinem Ort dafür zu sorgen. Die Hoffnung gibt es. Nur, wie gesagt, wie wird es aussehen? Aber zunächst sind die Leute, und auch so muss ich sagen, die Kroaten selbst überzeugen mich, dass es Hoffnung gibt. Für mich, ich will es nicht übertreiben und sagen, sind es Einkehrtage, wenn ich dorthin fahre, aber irgendwie schon. Wenn ich überlege und erlebe, was die für einen Glauben haben, wie sie leben, nach dem, was sie alles durchgemacht haben, da könnten wir in Deutschland eine große Portion gebrauchen. Wir profanieren Kirchen. Ich habe selbst eine Umsetzung durchgeführt, um damit mit dem Inventar zumindest die Kirchen wieder einzurichten. Das gibt bei uns in Deutschland viel positive Resonanz. Meine geliebte Kirche, schade, dass sie nicht mehr ist, aber wenn es dort weiterlebt, der Glaube weitergeht, dann ist das gut und vielleicht soll es so sein. Das ist so ein großes Thema, aber ich bin hoffnungsvoll und ich bin überzeugt, weil wir auch eine Weltkirche sind.
Und ich momentan baue ich ungefähr 8 Kirchen wieder auf und noch 6 stehen überhaupt. Ich habe sie nicht angefangen zu haben. Gerade mit solchen Zügen können wir gemeinsam auch zeigen, dass auch dort die Leute besonders an den Kirchen hängen. Das haben mir auch diejenigen, die die Kirchen zerstört haben, gesagt. Wir wissen, dass ihr Katholiken die Kirche als das Herz eurer Gemeinschaft betrachtet. Wenn wir das Herz zerstören, dann werden wir die Gemeinschaft auseinanderbringen. Und deswegen haben unsere Leute so viel schmerzhaft erlebt, also die Zerstörung der Kirchen, als ob die Hoffnung verloren ist. Und Gottlob, dank unseren Priestern und Ordensleuten, die dort auch geblieben sind, auch wenn sie ermordet wurden, wenn sie so furchtbar misshandelt wurden, ich werde über mich nicht sprechen, aber über die anderen, also bleiben die Leute hoffnungsvoll dort. Und wir sind bereit und fähig, wirklich auch dort beizutragen, nicht nur für uns und an uns zu denken, sondern auch die anderen. Nur helfen Sie uns, dass wir dort bleiben können.
Wir haben Ihre Appelle gehört, Appelle an die Politiker, Appelle an die Gläubigen hier in Deutschland. Jeder kann vielleicht etwas tun, jeder an seiner Stelle. Ihnen vielen Dank für das Gespräch und Gottes Segen für Ihre Arbeit, wenn Sie zurückkehren nach Bosnien-Herzegowina.
Vergelt's Gott für Ihre Güte und Ihre Solidarität mit uns.
Das war der erste Teil unserer heutigen Sendung. Berthold Pelster sprach mit Bischof Franjo Komarica aus Banja Luka und dem Journalisten Winfried Geburek. Im zweiten Teil unserer Sendung beschäftigen wir uns mit den Märtyrern von Tibirin. Das war eine katholische Gemeinschaft, die mitten unter Muslimen in Algerien lebte. Dann wurden sie im Jahr 1996 aus ihrem Kloster entführt und getötet. 2010 machte der Spielfilm Von Menschen und Göttern auf das Schicksal dieser Mönche von Tibirin aufmerksam. Ende Januar hat Papst Franziskus sie als Märtyrer anerkannt und damit auch den Weg zu ihrer Seligsprechung freigemacht. Über die Hintergründe des Schicksals der sieben Märtyrer von Tibirin wurde ich befragt von Oliver Gierens. Dieses Interview hören Sie gleich nach einer kurzen Musik.
Herr Niggewöhner, der Kinofilm Von Menschen und Göttern hat viele Menschen begeistert. Er zeigt Trappistenmönche, die friedlich in der mehrheitlich muslimischen Umgebung leben, die sich karitativ engagieren und das Verbindende zwischen den Religionen suchen. Ist das ein realistisches Bild, das der Film da zeichnet, oder wurde hier manches auch ein wenig schön gefärbt?
Nein, es ist absolut ein realistisches Bild. Die Mönche haben dort wirklich Großartiges geleistet und das wird jetzt auch in einem Brief der algerischen Bischöfe hervorgehoben zu diesem Seligsprechungsprozess, der jetzt in Gang gesetzt wurde. Das Ganze hat natürlich aber auch eine Vorgeschichte. Also es ging nicht so einfach, wie es vielleicht in dem Film, der natürlich nur einen gewissen Zeitausschnitt abdeckt, geschildert wird.
Was war das für eine Vorgeschichte? Mit welchen Schwierigkeiten hatten die Mönche da zu kämpfen?
Also die Mönche waren schon seit 1938 im Land, in diesem Kloster Notre-Dame de l'Atlas, also unsere liebe Frau vom Atlas, vom Atlasgebirge. Und sie hatten auch mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Anfangs, man hat sogar, wenn die Glocken läuteten, hat man gesagt, das sei die Stimme des Teufels. Aber sie haben sich eben auf die Menschen in ihrer Umgebung eingelassen. Das waren natürlich mehrheitlich Muslime. Sie waren ausgebildet in Agrikultur, sie waren Lehrer, teilweise sogar Ärzte. Sie haben sich den Menschen genähert, haben ihnen etwas beigebracht und haben sogar einen religiösen Dialog geführt mit Sufi-Anhängern. Das muss man sich jetzt nicht so auf einer theologischen Ebene vorstellen, sondern man hat versucht, so ein bisschen vom anderen zu lernen. Man hat keine theologischen Dispute geführt und so ist man sich immer näher gekommen, hat Vorurteile abgebaut und man kann sagen, dass die Mönche lange Zeit dort sehr, sehr angesehen waren.
Ja, hat dieser Spielfilm Von Menschen und Göttern dazu beigetragen, diesen Mönchen von Tibirin ein Gesicht zu geben? Hat er ihre Popularität auch maßgeblich gefördert?
Ich denke schon. Also ich glaube, die Menschen, auch die Muslime, wenn sie diesen Film gesehen haben, sie haben vielleicht dann auch ein Gespür dafür bekommen, was Christentum bedeutet. Denn wenn man mal zurückblickt in die Kolonialzeit, da galten ja Christen, die im Land lebten, als Eroberer. Und man begegnete ihnen grundsätzlich mit Misstrauen und dem konnten diese Mönche dann doch stark entgegenwirken durch ihr Tun. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Sie wurden natürlich auch von islamischen Radikalen angefeindet, das muss man auch sagen. Aber sie wurden teilweise auch von den Menschen dort beschützt. Und da gibt es ein Beispiel von einem Freund, den ein Mönch eben aus diesem Kloster hatte. Das war ein Muslim, der hat sich schützend vor sie gestellt und wurde ermordet deshalb. Also man kann durchaus sagen, dass sie ein großes Ansehen in der Bevölkerung hatten und jetzt vielleicht wieder, auch wenn es dieses Kloster natürlich dort nicht mehr gibt.
Mhm. Dennoch hat das Ganze ja ein dramatisches Ende genommen. 1996 wurden sieben dieser Trappistenmönche von Islamisten ermordet. Der Film endet auch mit dieser dramatischen Zuspitzung. Diese sollen ja nun mit 12 weiteren Getöteten, darunter auch ein algerischer Bischof, selig gesprochen werden. Wer steckte damals hinter diesen Morden?
Ja, also das ist bis heute nicht geklärt. Also die offizielle Version, die natürlich auch von der Regierung so weitergegeben wird, ist halt tatsächlich die, dass Islamisten dieses Kloster überfallen haben. Sie haben eben dann diese 7 Trappistenmönche entführt. Sie wollten einen hochrangigen Beteiligten der Konterrevolution freipressen dafür. 2 andere Mönche haben sich verstecken können. Aber diese Version wird auch immer wieder angezweifelt. Es gibt auch Stimmen, die sagen, die Regierung hätte das alles inszeniert, um das den Islamisten in die Schuhe zu schieben. Dafür würde auch sprechen, dass das gängige Praxis schon früher war, auch schon während der Kolonialzeit ist so etwas von den Geheimdiensten praktiziert worden. Und auch bei der Todesart gibt es Fragezeichen. Es heißt immer, die Mönche seien enthauptet worden. Es gibt aber auch eine Stimme eines hochrangigen Militärs, der bezeugt hat, die Mönche wären vorher mit dem Maschinengewehr erschossen worden. Also es ist bis heute ungeklärt, wie die Menschen umgekommen sind, die Mönche, und wer sie ermordet hat. Das ist immer noch offen. Vielleicht kann jetzt der Seligsprechungsprozess da ein bisschen Aufklärung bringen.
Die Mönche haben damals die Entscheidung getroffen, trotz des algerischen Bürgerkriegs und des wachsenden radikalen Islamismus im Land zu bleiben. Dafür haben sie dann eben einen sehr hohen Preis bezahlt. Man kann das je nach Sichtweise als Leichtsinn bezeichnen oder auch als Standhaftigkeit. Zumindest in dem Film sieht man ja auch, dass das unter den Mönchen auch kontrovers diskutiert wurde. Was hat denn die Mönche bewogen, trotz dieser großen Gefahren in Algerien auszuharren?
Ja, ich glaube, es ist einfach der christliche Gedanke, bei seinem Nächsten zu bleiben. Also dort die Aufgabe wahrzunehmen, an die Gott einen gestellt hat. Und das war eben für diese Mönche die Arbeit mit den mehrheitlich muslimischen Menschen. Also ich kann mal kurz aus dem Brief der algerischen Bischöfe zitieren. Dort heißt es, jeder von ihnen starb, weil er beschlossen hatte, trotz des Krieges bei seinen Nächsten auszuharren. Ihr Tod belegt, dass auch schon ihr Leben ganz im Dienst der anderen gestanden hatte, im Dienst an den Armen, den Frauen in Schwierigkeiten, den Behinderten, den jungen Leuten, den Muslimen. Also da sieht man schon, klar, die Pflichterfüllung, das hat auch immer etwas mit Christentum zu tun. Und hier sind die Mönche trotz vieler Warnungen gewissermaßen sehenden Auges in den Tod gegangen.
Ja, Anfang der 90er Jahre hat sich die Lage in Algerien immer mehr zugespitzt. Schließlich brach ein sehr blutiger Bürgerkrieg aus. Schätzungen über die Opferzahlen bewegen sich so zwischen 60.000 und 150.000 Getöteten. Was ist denn in diesem Land passiert? Vielleicht kann man das mal kurz skizzieren, dass da ein derart blutiger Krieg ausbrechen konnte.
Ja, man muss ja natürlich eigentlich weit zurückgehen. Da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber wenn wir nur mal überlegen, Algerien wurde 1962 in die Unabhängigkeit entlassen. Und das war natürlich eine riesige Zäsur. Fast alle Christen, die Franzosen haben damals das Land verlassen. Es waren ja weit über 1 Million Christen damals noch im Land. Und natürlich ist da dann auch viel Intelligenz aus dem Land abgezogen worden. Die ganze Infrastruktur war dann natürlich in Frage gestellt. Und das Land ist danach nicht so richtig auf die Füße gekommen. Hinzu muss man ja wissen, es ist ein sehr junges Land. 70% der Bevölkerung sind unter 30 Jahren alt. Und das war dann seit Ende der 80er Jahre ein großes Problem. Es gab eine riesige Jugendarbeitslosigkeit. Es gab Hungerrevolten. Und der Staat hat bei einer dieser Revolten im Jahr 1988 sehr hart reagiert. Es gab Hunderte von Toten. Und dies wiederum beförderte dann den Aufschwung islamischer Gruppierungen, vor allem Dingen der Islamischen Heilsfront, des FIS, so heißt die Partei, die zunächst sehr gemäßigt war, die auf legalem Wege versuchte, an die Macht zu kommen, die dann auch die Parlamentswahl Ende 1991 gewann. Aber das hat das Militär nicht akzeptiert. Und dann hat sich die ganze Sache so hochgeschaukelt.
Ja, um die Jahrtausendwende konnten dann ja die Regierungstruppen militärisch die Oberhand gewinnen. Die Situation im Land ist seitdem mehr oder weniger befriedet. In einigen Regionen gibt es immer noch Kämpfe. Was bedeutet das jetzt für die Christen im Land? Gibt es da heute noch eine größere Zahl von Christen und wie können die ihren Glauben dort leben?
Ja, also was die Zahl der Christen anbelangt, das ist ganz schwierig zu sagen. Also uns liegen Zahlen vor. Da spricht man von 20.000 bis 100.000 Christen. Das sind natürlich absolute Zahlen. Das sind nicht nur Katholiken, sondern auch Evangelikale und Protestanten. Es gibt protestantische Quellen, die sprechen von über 300.000 Christen. Scheint mir ein bisschen hochgegriffen. Man kann das auch schwer belegen, weil es natürlich sicherlich auch viele Krypto-Christen gibt, die sich gar nicht an die Öffentlichkeit trauen. Das Problem, was die Christen bei der Ausübung ihrer Religion haben, ist natürlich, dass sie in einem Staat leben, wo der Islam Staatsreligion ist, wo der Islam als nationale Identität gilt. Also es gibt offiziell eine Kultusfreiheit, dass beschränkt sich aber auf geschlossene Räume. Das heißt, sie können also nicht im öffentlichen Raum ihren Glauben, ihren christlichen Glauben bekennen. Es gibt sogar, da könnte man sich ja eigentlich drüber freuen, das Recht, die Religion zu wechseln. Das ist natürlich nur nominell so. Also ein Muslim könnte Christ werden. Andererseits ist es aber verboten, einen Menschen dazu zu bewegen, die Religion zu wechseln. Und da sind sie natürlich dann schnell in einer Bedrohung, wenn sie auf einer Straße über ihren christlichen Glauben sprechen, wenn sie christliche Literatur weitergeben oder die Bibel, dann könnte ihnen das so ausgelegt werden, als wollten sie andere Menschen, Muslime, zur Konversion bewegen. Das Gleiche gilt für die Arbeit der Kirche, zum Beispiel das Betreiben von Krankenhäusern oder Schulen. Auch das könnte streng genommen als Aufforderung zur Konversion angewendet werden. Da ist es natürlich auch immer eine Frage der Auslegung der Gesetze.
Mhm. Wie können jetzt diese vielleicht bald selig gesprochenen christlichen Märtyrer, diese Mönche von Tipirine, wie können die da eine Rolle spielen in diesem ganzen System? Es gibt ja Befürchtungen in die Richtung, dass da jetzt Gräben zwischen Christen und Muslimen wieder aufgerissen werden, wenn man jetzt diese christlichen Märtyrer selig spricht. Welche Bedeutung könnten diese Mönche auch für das Zusammenleben von Christen und Muslime in Algerien haben?
Also die algerischen Bischöfe haben ganz klar betont, das richtet, also die eine mögliche Seligsprechung würde sich nicht gegen die andere Bevölkerung Algeriens richten, denn man muss ja bedenken, Sie haben die Zahlen eben genannt, weit über 100.000 Menschen sind gestorben, natürlich die meisten Muslime, unter anderem übrigens auch viele Imame, die diesen radikalen Kurs der Islamisten nicht mitmachen wollten. Aber die Bischöfe haben betont, sie sehen halt diese Mönche als Teil auch der algerischen Gesellschaft, als Opfer, die solidarisch waren mit den anderen Opfern. Und so wird das hoffentlich dann auch von der muslimischen Bevölkerung aufgenommen werden.